Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boom, dem Podcast mit mutigen Frauen und Männern, die beeindruckende Karrierewege bestreiten, bereit sind zu erzählen, was dabei gut läuft, aber auch schief geht. Was sie gelernt haben, was sie nie wieder so machen würden im Job und auch privat. Heute stelle ich euch Sophie Passmann vor. Die 25-Jährige hat Anfang des Jahres das Buch Alte weiße Männer veröffentlicht und damit eine Diskussion über die Privilegien des weißen Mannes losgetreten. In ihrem Buch hat sie 16 Männer mit dem Begriff konfrontiert, sogar ihren eigenen Vater, und schonungslos wie immer aufgeschrieben, was sie über das Thema denkt. Alte weiße Männer sind für sie alle, die Feminismus albern finden und sich nie Gedanken über ihre Privilegien machen. Schonungslosigkeit, Selbstbewusstsein, Mut und viel eigene Meinung sind Begriffe, die mir in den Sinn kam, als ich mir genauer anschaute, was Sophie Passmann alles so macht und vor allem, wie sie es macht. Für die Satire-Sendung Neo Royal mit Jan Böhmermann war sie lange Feminismusbeauftragte. Für die Zeit schreibt sie eine Kolumne mit steilen Thesen und mit dem stellvertretenden Chefredakteur des Zeitmagazins Matthias Kalle macht sie den wunderbaren Podcast Die Schaulustigen über die besten Serien und was noch so im TV los ist. Der Stern schrieb mal über sie, dass sie die Lizenz zum Nerven habe. Ich finde es faszinierend, wie mutig und frei sie von der Meinung anderer zu sein scheint, wie sie riskiert, sich mit vielen anzulegen, potenzielle Auftraggeber zu verkretzen, sich unbeliebt zu machen, sich gegen Penisbilder von Fremden zu wehren, und gerade hat sie einfach mal eine Achtsamkeitsabkürzung genommen, weil, ja, damit sie bei ihrem Pensum nicht zusammenklappt. Wie man das alles aushält, was die Vor- und Nachteile davon sind und was es für uns noch Richtung Feminismus zu tun gibt, über all das sprechen wir in dieser Folge. Viel Freude beim Zuhören. Sophie, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, war, als ich gelesen habe, die Geschichte über deinen Vater. Und zwar habe ich das Gefühl, wir haben beide ein ähnliches Kaliber zu Hause. Oder sind mit einem ähnlichen Kaliber Mann groß geworden. Und zwar habe ich, du guckst mich mit großen Augen an, ich habe mich da nämlich gefragt, ist der Feminismus auch immer ein kleiner Protest gegen den eigenen Vater?
Ich glaube, jede Art von progressiver Bewegung, die die Welt verändern möchte, ist immer ein kleiner Protest gegen die eigenen Eltern. Ich will die Mütter da gar nicht rausnehmen, weil ich meine, natürlich geht es logischerweise in dem Kapitel mit meinem Vater vor allem um meinen Vater. Aber genauso wie man jetzt dieses Fass aufmachen kann, wie gehen Väter mit feministischen Töchtern um, ist es natürlich auch ganz oft ein Konflikt zwischen einer Töchtergeneration Feminismus und den Müttern, weil sobald man Kritik formuliert an der Art und Weise, wie Mütter gelebt haben, ist es ja automatisch ein Mutter, warum hast du das so gemacht, wie du es gemacht hast, ohne dass man das möchte. Deswegen, ja, ich glaube, sobald man irgendwas ändern möchte, kritisiert man ja in gewisser Weise immer die Welt, die die Eltern mitgeprägt haben und auch ein bisschen deren Lebensentwürfe, die sie in dieser Welt sich in dieser Welt entschieden haben. Ja,
ja, mir kam das, was mich so erinnerte, war, ich lese es vielleicht mal vor, die Stelle, wie harsch die Zurechtweisung eines Vaters sein kann, wenn die Tochter zu wild, zu laut, zu anstrengend, zu eigensinnig ist. Das war so der erste Satz, der mich plötzlich so erinnert hat an meine eigene Kindheit, wo ich dachte, stimmt. Irgendwie, weil man denkt immer so oft, weißt du, dieser Feminismus, also dafür muss man in der Gesellschaft kämpfen, im Büro, im Freundeskreis, aber ich hatte es irgendwie noch nicht so durchgeholt, dass wir das eigentlich schon von zu Hause mitbringen, die Erfahrung mit unserem eigenen Vater.
Ja, das sind zum Beispiel, also ich bin im Elternhaus groß geworden, wo es eigentlich, wir waren schon sehr frei, was unsere Geschlechter-Klischee-Rollen anging. Also zum Beispiel war ich nicht in einer Familie, in der mir als Mädchen vorgelebt wurde, ich muss ein Kleidchen tragen oder immer nett und niedlich sein. Deswegen komme ich schon aus, was das angeht, einem relativ progressiven Elternhaus oder vielleicht einem gesund gleichgültigen Elternhaus, was diese Geschlechterrollen angeht. Aber natürlich gab es da immer wieder Situationen, es wäre überraschend, wenn die Generation unserer Eltern das komplett abgelegt hätte, weil sie kommen ja aus noch einer viel krass konservativ geprägten Elterngeneration oder sind mit der groß geworden. Es gab immer wieder Situationen, klar, wo ganz banal und nachvollziehbar die Angst bei den Töchtern, dass die nicht zu spät nach Hause kommen sollen und auch immer irgendwie ein Taxi nehmen sollen, und beim Sohn natürlich nicht, was eine völlig nachvollziehbare, logische Angst ist. Und um nochmal zu zeigen, wie progressiv vor allem auch meine Mutter damals immer schon war, für sie gehört aber auch dann immer dazu, quasi meinem Bruder beizubringen, aber sei bitte auch ein vernünftiger Kerl, was ja in vielen Elternhäusern schon nicht passiert. Es war, dem Jungen wurde nicht gesagt, mach bitte Frauen keine Angst, aber den Frauen wurde erzählt, hab bitte Angst. Also da habe ich schon großes Glück gehabt, und trotzdem sind natürlich, so wie ich auch bis heute noch Vorurteile und ich ja für mich selber auch Geschlechterideen im Kopf habe, wäre ich ja auch total anmaßend, wenn ich mal meinen Eltern verlangen würde, dass sie das gar nicht gehabt hätten. Also ich lebe immer noch jeden Tag damit, dass ich denke, darf ich so sein, bis mir wieder einfällt, naja, eigentlich ja, aber ich habe trotzdem diese Schranke im Kopf.
Ja, was mich so erinnerte an früher war, also ich bin auch so aufgewachsen, wir haben auch Kleider angehabt, aber am Ende, und das schreibst du ja auch, gab es immer die Möglichkeit oder war immer da diese Faust auf den Tisch. Also dieses so, dass der Vater das vermeintlich letzte Wort dann doch irgendwie immer hatte in der Familie. Und das fand ich so toll, das hast du so super beschrieben. Weil das ist ja was, was ja viele Familien auch kennen oder viele Frauen in der Familie auch so, dass am Ende hat immer der Mann dann doch irgendwie Recht und das Sagen.
Ja, zumindest das Machtwort am Ende. Genau. Weil bei uns wurde, was ich auch im Nachhinein sehr angenehm finde, bei uns wurde dann schon auch immer sehr strikt unterschieden zwischen, hat er gerade Recht oder entscheidet er einfach nur.
Ah, toll.
Und okay. Das ist ja auch nochmal so für das eigene Gerechtigkeitsempfinden ein Riesenunterschied. Ob der eigene Vater sagt, nein, ich habe Recht, weil ich der Vater bin, oder ob er sagt, das kann schon alles sein, aber ich sage jetzt einfach mal für den Seelenfrieden dieser Familie, dass wir das so und so machen. Was ich immer sehr angenehm fand und trotzdem, und was ich glaube ich auch in dieser Passage vor allem beschreibe oder weswegen ich das überhaupt erwähnt habe, war viel weniger, dass ich erzählen wollte, wie mein Vater manchmal Diskussionen beendet hat, sondern viel eher diese Grundruhe, die Leute mit sich bringen, die wissen, am Ende des Tages haben sie einen Way out aus der Diskussion. Mhm. Und das erlebe ich heute auch bei Menschen. Und das ist wirklich geschlechterunabhängig. Natürlich gibt es viele im Moment mächtige Männer, die einfach mit so einer gewissen Chefredakteursruhe durch die Gegend rennen und sagen, das läuft ja gerade alles nach Plan. Und wenn nicht, habe ich immer noch meinen Plan A, nämlich mich. Und ich erlebe das natürlich auch heute bei mir in manchen Situationen, wo ich in Situationen bin, wo ich das Sagen habe, dass ich auf einmal mit einer ganz anderen Ruhe daran gehe, weil ich weiß, ich kann am Ende des Tages und am Ende der Stunde, am Ende der Diskussion sagen, nee, machen wir einfach nicht so. Mhm. Und das gibt natürlich eine wahnsinnige Ruhe und Selbstsicherheit.
Aber hast du da auch gelernt zu widersprechen? Weil es klingt ja schon so, dass ihr da viel diskutiert habt. Also hast du da schon die Angst vor Männern verloren, zu diskutieren, zu widersprechen?
Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall so, dass mein Vater immer sehr diskussionsfreudig war, zumindest auf dieser schön geistig-intellektuellen Ebene, weil meine Eltern sind nie so gewesen, dass sie gesagt haben, dass sie mit ihren Kindern jetzt diskutiert haben, willst du die Jacke anziehen oder nicht? Mhm. Also alles, was irgendwie pädagogische, erziehungsmäßige Lebensfragen waren, da wurde nicht diskutiert. Und auch, das sehe ich auch bis heute genauso wie meine Eltern. Ich finde nichts dämlicher, als wenn ich Eltern mitbekomme, also natürlich mir als kinderlose Mensch steht ja auch total zu, Entscheidungen von Eltern dämlich zu finden, aber ich denke immer so, bürde doch diesem Kind nicht diese Entscheidung auf, ob es jetzt gerade noch was essen möchte oder nicht. So oder ob es, wenn es kalt ist, zieh ihm die Jacke an. So, das wurde mir nie, das war nie eine Diskussion, aber mein Vater hat immer großen Spaß gehabt an politischen, gesellschaftlichen, künstlerischen Diskussionen, total. Mm.
Du hast im Kölner Treff so toll dieses Zitat gebracht, was Brot ich esse, das Lied ich sing.
Ja.
Da musste ich so lachen, das ist so ein bisschen wie, solange du deine Beine oder Füße unter unseren Tisch stellst, oder?
Jein, es ist natürlich am Ende des Tages meint es vermeintlich das Gleiche, nämlich man soll die Autorität irgendwie respektieren. Aber für mich sind diese Sprüche unterschiedlich, weil das eine ist ja quasi von oben nach unten, die Autorität sagt mir, du hast mich zu respektieren.
Ja.
Und sobald man als Respektsperson Respekt einfordern muss, hat man ihn schon nicht mehr. Also es ist genau wie der Boss, der sagt, ich bin hier übrigens der Boss. Mhm. Und man, ja, wenn du darauf hinweisen musst, auch nicht so richtig. Und das andere ist natürlich eher eine von innen heraus, von unten nach oben, wie gehe ich mit Autorität um? Und das ist auch etwas, so dieses, das Brot ich esse, das Lied ich singe, das lässt sich natürlich auch auf ganz viele andere Lebensbereiche übertragen. Und eigentlich, was ich an dem Spruch gerne mag, ist, dass er so ein bisschen den Zynismus aus dem Leben rausnimmt, weil ich diese dauerhaft, also jetzt vor allem im beruflichen Sinne, diese dauerhaft zynische Haltung, es ist ja eh egal, für wen man arbeitet und wo und das ist eh, alle sind immer Gegner, weil ich sage, ja, aber wenn du dich halt entschieden hast, für XY zu arbeiten oder bei XY groß zu werden und das auch durchzuziehen, dann zieh es halt auch durch und dann fang nicht an, immer wieder im Kleinen das Große zu hinterfragen.
Aber du hast jetzt nicht so einen klassischen Respekt vor Autoritäten, oder? Weil wenn man das so sieht, also du bist Journalistin ja auch und gehst für dein Buch, bist du durch Deutschland gezogen und hast deinen potenziellen Arbeitgebern, diversen Chefredakteuren, ja eine in deren Augen oft durchaus beleidigende Frage gestellt, nämlich sind sie ein alter, weißer Mann. Also du hast ja überhaupt keine Angst anscheinend, dich mit potenziellen Arbeitgebern anzulegen oder mit gewissen Autoritäten.
Ja, das stimmt. Ich glaube, also bevor ich das abschwäche, das kommt nämlich gleich, dein eigentlich sehr nettes Kompliment möchte ich ein bisschen abschwächen. Mhm. Ich glaube, ich versuche immer die Sachen zu machen, die ich selber gerne schauen und lesen sehen würde. Und was, woran ich immer Spaß habe, was mich immer inspiriert bei anderen, ist Furchtlosigkeit. Mhm. Und so eine, gerade, ich meine, ich finde es völlig in Ordnung, wenn Leute mich Journalistin nennen. Ich will aber eigentlich zur Ehrverteidigung des Journalismusberufs sagen, ich bin Unterhalterin. Mhm. Ich schreibe zwar auch mal journalistische Texte, die stellen sich aber selten die Frage, wie ist die Welt, sondern was denke ich über die Welt?
Mhm. Du meinst also, sehr subjektiv.
Es ist sehr subjektiv und es ist auch eher feuilletonistisch. Ich schaue auf die Welt und habe Gedanken dazu. Das heißt, den harten journalistischen Recherchekram mache ich wirklich nie. Und das heißt, aus so einer Unterhaltungsperspektive habe ich einfach großen Spaß daran, Leute zu sehen, die furchtlos sind. Und es ist aber nichts, was ich mir krass antrainiert habe. Ich war irgendwie immer, ich hatte immer so eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber Leuten, die das Sagen haben, weil ich irgendwie immer schon wusste, die meisten, auch die, die für dich arbeiten möchte, die ertragen das sehr gut, wenn man ihnen Gegenrede entgegenbringt. Und natürlich habe ich mir da schon auch selber sehr auf die Finger verbrannt. Also ich habe im Nachhinein, habe ich schon auch oft mir irgendwie Türen zugemacht, habe dann aber wurde dann aber an anderer Stelle belohnt mit einer Tür, die aufgegangen ist. Also es ist jetzt nicht die Methode, mit der man es am einfachsten hat. Also auch selbst in den Konstellationen, in denen ich gerade arbeite. Ich bin beim Öffentlich-Rechtlichen in der Redaktion, beim WDR, bei 1Live moderiere ich. Ich bin beim Zeitmagazin mittlerweile als Kolumnistin. Das sind natürlich alles Konstellationen, wo es einem auch schnell auf die Füße fallen kann und wo man sich nicht immer beliebt macht mit Furchtlosigkeit. Aber ich habe sie halt so gerne.
Ja. Und man wird natürlich auch sichtbar dadurch, oder?
Genau,
also, weil du ja auch in dem Moment deine Meinung zeigst und sagst, ich stehe für das und das.
Genau.
Und dann wird man spannender. Das ist halt so ein schmaler Grat.
Ja, absolut. Also, und das Abschwächende, es ist gerade für mich eine leicht paradoxe Situation oder so paradox ist sie gar nicht. Ich glaube, die Medienbranche belohnt gerade sehr auf einem sehr schmalen, in einem sehr schmalen Tanzbereich junge, laute Frauen. Mhm. Das geht nicht, um Gottes Willen, das geht niemals so weit, dass die wirklich Machtpositionen bekommen.
Naja, aber eine Zeitkolumne oder
Genau, ich werde quasi im Moment, wie viele andere Frauen in der Branche auch, belohnt, aber ich glaube, zum Teil, weil man gut findet, was wir machen, zum Teil aber auch, weil man der Meinung ist, das steht uns jetzt gut, also ist ja so eine Win-Win-Situation. Und was ich damit meine, mit dem schmalen Tanzbereich, weil ich werde dann oft so suffisant danach gefragt, ist es nicht gerade eigentlich die beste Zeit, eine Frau zu sein? Weil ich glaube, die strukturellen Kämpfe, sobald man wirklich in der Redaktionsstruktur wieder arbeiten möchte, sind noch viel krasser oder genauso krass zumindest wie früher.
Ja.
Also nur weil an einigen Stellen glücklicherweise Frauen jetzt nach vorne geschoben werden, jetzt darfst du hier mal machen im gut Sichtbaren, damit wir alle einen Schulterklopfer bekommen für unsere feministische Sicht, heißt es nicht, dass man nach innen nicht die gleichen Kämpfe noch hat. Deswegen wäge ich da so ab. Und das Abschwächen von eben diese Furchtlosigkeit, natürlich, ich habe gerade eben schon erwähnt, ich habe den Chefredakteur vom Zeitmagazin getroffen und dann, ich habe später eine Kolumne im Zeitmagazin bekommen. Das hatte aber wirklich überhaupt nichts mit diesem Kapitel zu tun. Der hat das nicht mal gelesen. Ich wurde auch nicht von ihm, sondern seinem Stellvertreter gefragt, ob ich das schreiben möchte. Ja. Wir haben zusammen entschieden. Das heißt, diese Furchtlosigkeit ist nicht immer nur was, wo Türen zugehen. Es ist ein bisschen ein Pokern.
Ja.
Und es gibt Leute, die trauen sich das dann, weil die aber auch selber Vertrauen darin haben, dass sie nicht unbedingt die Ersten sind, die kritisiert werden, wenn es um Feminismus geht. Also ein Chefredakteur, so wie Christoph Arment, der sich relativ sicher sein kann, dass er seine Macht, die er hat, auch benutzt, um viele Frauen ins Magazin zu bringen und sichtbar zu machen, der muss auch keine Sorge haben, in einem Buch über alte weiße Männer schlecht wegzukommen. Also wer quasi vor der eigenen Haustür kehrt, der muss auch keine Angst haben, wenn am Samstag die Nachbarin rüberkommt.
Genau, weil das wollte ich nämlich auch kurz zu dir sagen. Ich habe auch gerade wieder von einer Freundin gehört, wo in den Regeln steht, also die arbeitet bei einer Versicherung, da darf der Vorstand nicht gegrüßt werden, wenn der über den Flur läuft.
Super. Also,
weißt du, so, das ganz ist toll. Halt so, ja. Und mal so ein absurdes Beispiel, dass es in den Medien ist, ist ja ganz anders und ist klar. Aber die Welt gibt es halt auch. Das heißt, wo würdest du, wenn du so eine Freundin hast, oder wo würdest du die Grenze ziehen? Wann macht man sich gut sichtbar und hat dadurch eine Chance? Und wo geht man vielleicht zu weit und riskiert dann auch zu viel?
Ich bin immer total gebauchpinselt, wenn ich diese Fragen gestellt bekomme in Richtung, wie sollen andere Frauen handeln?
Ja.
Ich bin da aber auch immer so ein bisschen peinlich berührt, weil ich so eine Sonderstellung habe, weil ich so eine Hofnarrenstellung habe. Ich glaube, ich könnte nicht mal, wenn wir in derselben Branche bleiben, nämlich Medienbranche, seriösen Journalistinnen kluge Tipps geben. Weil meine Stellung ist, dass man mich zwar irgendwie ernst nimmt, aber vor allem auch weiß, ich mache oft Witze und auch oft Witze über mich selber und man kann sich immer so ein bisschen in die Ironie flüchten bei mir. Und das ist so diese die Hofnärrin. Der Hofnarr war immer dafür da, auch den Machthabern da oben und dem König zu sagen, durch die Blume, das ist gerade Quatsch, was du machst. Und er wurde als einziger nicht bestraft dafür, während die Ritter sofort bestraft wurden, wenn sie das gesagt hätten in der Schärfe. Das heißt, ich weiß auch schon um die Sonderstellung von Hofnarren und Närrinnen, also Satirikern, Satirikerinnen in der Gesellschaft. Das heißt, ich glaube, meine Ratschläge könnte man niemals anwenden auf Leute, die was Seriöses arbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, als eine Frau, die nie in ihrem Leben einen einzigen Tag in einer seriösen Branche gearbeitet hat, nämlich ich, dass es noch viel härter ist, dass man mit Sicherheit auffällt, wenn man gegen die Regeln geht und den Vorstand grüßt, dass es aber nicht unbedingt positives Auffallen ist. Und ich glaube, ich schätze mal, dass Frauen vor allem auffallen durch besser vorbereitet sind, schneller sind, pünktlicher sind, präsenter sind und am Ende 20 Prozentpunkte mehr leisten als die Männer und dann ungefähr gleich auf sind in der Wahrnehmung.
Naja, und du bist ja auch das beste Beispiel dafür, dass es wichtig ist, dass man den Mund aufmacht. Sei es, um sich selber sichtbarer zu machen oder sei es auch, den Feminismus voranzubringen. Also weißt du, das Gegenteil ist ja, es gibt ja einfach so viele Frauen und ich zähle mich da auch manchmal zu, dass man zu schüchtern wird, dass man Ängste hat, dass man nichts sagt, dass man Angst hat, es sei nicht zu schlau, es sei nicht schlau genug, was man sagt, man hätte nicht genügend Argumente, weißt du, wie ich meine? Es fängt an im Büro, aber ja, geht dann ja weiter.
Ja, ich habe mit Sicherheit auch viele Ängste und Zweifel. Ich glaube, ich habe aber so ein gesundes Krawallgehen und ich habe vor allem habe ich viel mehr Muße, für andere Leute Krawall zu machen, als für mich. Also das konnte ich aber noch nie, dass ich gut dabei war, zuzuschauen, wie in einer Redaktionskonferenz die Praktikantin lang gemacht wird oder so. Und da war ich dann immer, da war mir es auch immer ein bisschen egal, weil ich immer schon eine große Faszination für Solidarität in der Gesellschaft hatte. Und das ist, glaube ich, auch die einzige Sache, ich möchte wirklich niemandem irgendwie sagen, so hast du dein Leben zu leben, weil ich glaube, davon haben wir genug in Deutschland, die sagen, leb mal bitte so und mach so wie ich. Und das Einzige, was ich mir aber immer wünschen würde, was ich auch Leuten eigentlich abverlangen möchte, ist, mach den Mund auf, wenn irgendwas Ungerechtes passiert. Das klingt jetzt wie so eine schäbige, schlecht zitierte Bert-Brecht-Passage, aber es ist tatsächlich, wenn im Kleinen und Großen, man hat eigentlich die Verpflichtung zivilgesellschaftlich. Und es ist dann egal, ob es im Büro jemand ist, der blöd angemacht wird mit einem blöden sexistischen Witz oder ob man irgendwie in der Bahn sieht, dass ein Jude antisemitisch angegangen wird. Da war ich immer schon schlecht drin, da den Mund zu halten. Und in der Situation ist mir dann auch völlig egal, da wäge ich auch nicht ab. Da wäge ich auch nicht, bin ich Hofnärrin, bin ich gerade Verliererin, Gewinnerin, gehen Türen zu, Türen auf, weil eigentlich gibt es ja einen großen Teil von uns, die alle im selben Boot sitzen und einen kleinen Teil, der in einem anderen Boot sitzt. Und eigentlich sollten wir alle zusammen höchstens deren Boot zum Kentern bringen, aber nicht unser eigenes.
Und was heißt das, dass es dir schwerfällt, auch manchmal für dich selber zu kämpfen? Also wenn du so Selbstzweifel hast oder so, was machst du dann?
Ach, dann zweifle ich mich erstmal ein paar Tage zu Tode, so ganz gesund.
Dafür hast du Zeit bei all deinen Jobs?
Zweifeln geht immer. Zweifeln ist zwar ein Zeitfresser, aber der geht immer zwischendurch. Wie so ein kleines Power-Workout. Einfach schnell mal eine halbe Stunde zweifeln. Da mache ich erstmal nichts. Ich meine eher bei diesen Ungerechtigkeiten oder bei sowas wie, also zum Beispiel, wenn ich eine Interviewanfrage habe und da kommt dann der Redakteur mit einer Praktikantin und irgendwie lässt der Redakteur irgendwelche, also ich habe dann irgendwie zu wenig Zeit für das Interview und aus 20 Minuten wurden 10 Minuten oder sowas und dann merkt man, dass er so ein bisschen der Praktikantin die Schuld in die Schuhe schieben möchte. Dann bin ich erst recht so, wir machen jetzt 30 Minuten und du setzt dich in die Ecke und bist bitte still. Und das ist ja etwas, was eigentlich gegen meine eigene Gerechtigkeit geht, weil eigentlich ist der Plan für die Interviewzeiten ja so gemacht, dass es für mich sich gut ausgeht. Yeah. Und das ist dann sowas, wo ich dann für mich eine Faust in der Tasche mache. Oder wenn in der Bahn, ich fahre viel Bahn und da gibt es oft auch irgendwie so blöde Situationen, wo Frauen blöd angemacht werden, wo nicht weiße Menschen blöd angemacht werden, wo es einfach echt in der Bahn zeigt sich so die ganze Gesellschaft in ihrer Hässlichkeit. Und da mache ich dann auch mir lieber eine schlechte Zeit, weil ich nämlich mit dem Alt-Nazi noch 3 Stationen fahren muss, als jetzt für den anderen Menschen, der da gerade beschimpft wurde, nicht einzustehen. Mhm. Und da bin ich dann schlecht, quasi an mich selbst zu denken, weil ich das an die anderen Leute denken wichtiger finde. Und
wie holst du dich denn aber, wenn du dann sagst, dann zweifle ich erstmal ein paar Tage, wie holst du dich da selber wieder raus? Weil irgendwann muss es ja weitergehen. Man entwickelt ja so seine eigenen Tricks.
Ich habe gar keine so richtige Methode, aus dem Zweifeln rauszukommen. Ich glaube, wie bei allen anderen, ich habe gute Freunde und Freundinnen, die mir dann ab und zu wieder nette Sachen sagen.
Okay.
Und oft ist es auch so, dass im richtigen Zeitpunkt irgendjemand kommt von außen, der mir wahnsinnig rührende, nette Sachen sagt oder schreibt. Und dafür ist Instagram zum Beispiel ein so tolles Tool, weil mir immer wieder, fast jeden Tag kriege ich irgendwie so wahnsinnig rührende Nachrichten von Leuten, die meinen, ach, du liest es bestimmt alles gar nicht und es kriegst auch so viele Nachrichten, ich wollte dir nur sagen, das. Und dann liest man das und denkt, ja, okay, also irgendwas werde ich richtig machen gerade. Und wenn es nicht alles ist, aber das reicht. Aber das Zweifeln, finde ich, soll auch nicht aufhören. Ich finde, Zweifeln ist hat einen schlechten Ruf zu Unrecht.
Ah, okay. Siehst du es so als kreativ, also dass du dadurch auch kreativ wirst und was in dir losgeht, oder?
Nee, Zweifel ist, glaube ich, schlecht für Kreativität. Es ist aber gut, um kein Arschloch zu werden.
Ah, okay. Also Selbstreflexion sozusagen.
Ja, mir sind eigentlich eher Leute suspekt, die durch die Welt gehen und sagen, nee, das ist alles ganz schön geil, was ich hier mache. Ja,
oh Gott, die kann ich auch nicht leiden.
Und ich habe auch, ich habe ein paar Freunde. Also was ich zum Beispiel immer schon hatte, wenn ich einen netten Abend mit Leuten verbracht habe, musste ich am nächsten Tag erstmal mich ein bisschen durchschämen für alles, was ich gesagt habe und überlegen so, oh Gott, was habe ich irgendwie alles erzählt und ich dachte, ich war der einzige Mensch auf der Welt, der das macht. Und ich habe letztens habe ich jemanden kennengelernt, der genau das auch macht und mir dann geschrieben hat irgendwann nach so einem Biertrinken mit mehreren Leuten, oh, immer am nächsten Tag schäme ich mich immer so und zweifle immer so, ob ich blöd bin. Und er war mir sofort noch viel sympathischer als am Tag, weil es natürlich überhaupt nichts gab, wofür hätte sich schämen müssen oder zweifeln müssen, aber ich finde das, den Reflex eigentlich sehr nett, ab und zu mal einen Schritt weit weg von sich zu treten und zu fragen, ist das wirklich richtig, wie ich das da gerade mache?
Das stimmt. Und es wirkt immer so, als wenn dir die Meinung anderer gar nicht so wichtig ist. Aber wessen Meinung ist dir denn so richtig wichtig?
Die Meinung meiner besten Freundin, die Meinung ein paar anderer enger Freunde, die Meinung von 2 Freunden aus dem Studium, die Meinung von Matthias Kalle, mit dem ich meinen Podcast mache. Wenn der sagt, das war nicht lustig, dann zweifle ich an mir. Zu Recht auch meistens.
Ach echt, der ist ja manchmal auch nicht so lustig, oder? Also, ich finde ihn wahnsinnig toll, muss ich sagen. Aber manchmal macht er ja auch in eurem Podcast, ist ja auch nicht jedes Mal der Witzenburner.
Nö, aber das ist ja andersrum, also ich glaube, das funktioniert vielleicht andersrum auch so, aber nur weil er quasi eine Zweifelinstanz für mich ist, muss er dann für mich auch gar nicht den Anspruch haben.
Ich wollte dich
nur
in Schutz nehmen.
Danke gegenüber Matthias in Schutz nehmen. Es gibt so ein paar Leute, aber der Kreis ist sehr eng, das stimmt schon. Und der Kreis wurde auch immer enger, ach so, im Verlag natürlich meine Verlegerin, meine fantastische Lektorin. Ich habe das Glück, ich glaube, dass, um also kurz in diese doch eigentlich diesen sehr technischen, leicht undurchschaubaren Betrieb von Büchern zu erklären. Es gibt Leute, die Glück haben, finden einfach direkt in einem Verlag ihre Heimat. Also viele.
Die hat sowas Süßes zu dir gesagt. Was hat die gesagt, als du reinkamst, habe ich gehört?
Wo, wann?
Willkommen zu Hause, hat sie gesagt?
Ja, meine Verlegerin sagte, willkommen zu Hause.
Oh, da kriegt man Gänsehaut,
ja,
oder?
Ja, das ist ganz toll. Und manche Autoren und Autorinnen suchen sich pro Buch einen neuen Verlag und finden einfach jemanden, der das publizieren möchte. Und ich habe irgendwie das Glück, ich bin jetzt bei Kiepenheuerwitsch zu Hause. Und das ist auch ein Verlag, der gerne seine Leute einfach über Jahrzehnte hält. Und deswegen freue ich mich da sehr drüber. Und ich habe auch das große Glück, eben direkt eine Lektorin gefunden zu haben, die sehr, sehr nah an mir dran ist und wir verstehen sehr genau, was wir gemeinsam machen wollen in den nächsten Jahren und ist sowohl menschlich als auch beruflich ein großer Gewinn in meinem Leben.
Ja.
Und die ist zum Beispiel auch jemand, auf die höre ich ganz genau, wenn die irgendwas blöd fand. Und das ist ein kleiner Kreis, aber der reicht, glaube ich, sehr, weil die Ahnung haben.
Ja, ich musste sehr lachen, als du gestern von der Lesung in Lübeck, habe ich nur eine Story gesehen, hast du gesagt, bist du, glaube ich, eingestiegen, hast gesagt, das Buch kam sehr gut an und musstest dann sehr lachen. Und ich ahne, weil du wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Amazon-Kritiken oder so angespielt hast, oder? Weil die habe ich mal gelesen und dachte, wow,
Die Amazon-Kritiken habe ich bis heute nicht gelesen und ich möchte, ich will gar nicht wissen, was da so steht. Das sind so Orte aus dem Internet.
Ich meine einfach, es gibt ja auch in den Medien Lagern, glaube ich. Ne? Es gibt so eins, das feiert dich euphorisch und dann das andere sagt, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Was jetzt nicht so überraschend ist.
Ja, wenn es das wäre, also wenn es dieses, damit kann ich nichts anfangen wäre, dann wäre ich ja damit auch sehr gleichgültig. Also Amazon ist ja auch nochmal eine andere Liga, weil das ja einfach Privatpersonen sind, die vielleicht auch nicht unbedingt in der Literaturkritik arbeiten sollten, sondern da ihren persönliches Unglück im Internet abladen wollen und das auf andere projizieren.
Oder es wird auch getrollt, professionell getrollt von Rechten, von Menschen, die gegen das sind, was man macht. Ne? Das hat man ja gerade gesehen bei Luisa Neubauer, hat ihr Buch veröffentlicht und wird hardcore von rechten Trolls platt gemacht bei Amazon. Also,
Aber es gab, also als das Buch rauskam, gab es schon auf jeden Fall ein Lager, das noch ein bisschen weiter hinter ich kann nichts mit der anfangen stand. Es waren schon Leute, die auch weniger das Buch verrissen haben als mich als Person und das Buch eigentlich als schönen Anlass genommen haben, mich und meine Haltung der Welt gegenüber in Frage zu stellen und mir unterstellt haben, ich würde quasi für mein eigenes Lebensglück Feminismus durch den Dreck ziehen und so tun, als würde ich irgendwie irgendwas wollen. Und das hat mit Sicherheit auch nochmal dazu geführt, dass ich doller im Aussortieren war, weil ich dachte, okay, natürlich will ich mir konstruktive Kritik zu Herzen nehmen, aber ich kann jetzt auch nicht durch die Gegend rennen und bei jedem Feuilletonverriss auf jeden Fall mein Arbeiten in Frage stellen, weil dann komme ich zu nichts mehr.
Und was heißt im Aussortieren? Heißt das, du hast bestimmte Zeitungen nicht mehr gelesen, hast dich nicht mehr gegoogelt oder wie hast du aussortiert?
Ich habe wirklich in der Promophase des Buches habe ich aufgehört. Ich hatte vorher einen Google Alert, weil ich es bis zum gewissen Grad auch als meine Pflicht empfinde, so zu gucken, was da so passiert und weil da auch einfach schnell so eben rechte Trolle Sachen in die Welt setzen, die nicht stimmen und das muss man so ein bisschen im Blick haben. Als dann das Buch kam, habe ich gemerkt, das geht nicht mehr. Ich kann nicht, weil es auch irgendwie auf jedem Blog, auf jedem Buchblog beschrieben, besprochen wurde, in jeder Zeitung teilweise mehrmals. In Österreich gab es auf einmal so ein Feuilletonkrieg zwischen einzelnen Kabarettistinnen und Menschen, die dann über mich gesprochen haben. So. Das konnte ich irgendwann alles nicht mehr lesen. Yeah. Und dann habe ich ihn ausgestellt, habe auch aufgehört, mich zu googeln, weiß, ich gucke auch nicht mehr in die Kommentare, ich gucke mir das einfach alles nicht mehr an, habe aber Leute, die das tun.
Okay.
Weil es muss ja irgendwie auch kontrolliert werden, dass da nicht irgendwelcher ganz schlimmer Quatsch steht. Aber ich habe dann auch, wenn ich wusste, da ist gerade heute eine Besprechung des Buches drin, dann habe ich mir von meiner Lektorin sagen lassen, gut oder schlecht. Und sie sagte, ja, lies mal. Oder sie sagte, nee, lies mal besser nicht.
Und dann wolltest du es nicht erst recht lesen?
Nein. Okay. Die Faszination für Hass in der Zeitung nimmt sehr schnell ab, meiner Erfahrung nach. Also die ersten Verrisse habe ich noch sehr fasziniert gelesen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das bringt es nicht. Das ist vor allem auch, weil auch die Verrisse mit einer Ausnahme eben auch unsachlich waren. Ja. Also hätte jemand mir geschrieben, das Buch ist deswegen handwerklich unzulänglich oder hier sind Textbelege dafür, dass es alles nicht stimmt, dann hätte ich gesagt, ja, okay, das lese ich mir durch und bin vermutlich anderer Meinung, aber mir jetzt irgendwie in einer Sonntagszeitung über eine Seite durchzulesen, warum ich eigentlich eine peinliche Streberin bin und mich mal Männern anbiete, das bringt mir jetzt auch für meinen beruflichen und privaten Werdegang nichts. Und da versuche ich eher, das von mir wegzuhalten. Aber ich lese alle Zeitungen weiterhin. So, ich habe mich mit einem Verlag gebrochen.
Aber du hast so angefangen, für dich Grenzen zu setzen, einfach zu sagen, das gucke ich, also auf dich aufzupassen wahrscheinlich, oder?
Ja, ich bin auf jeden Fall zwangsweise besser geworden darin, mit mir auf mich aufzupassen. Es war so ein bisschen, habe ich eine Abkürzung genommen. Also ich glaube, die eigentlich gesunde, vernünftige Achtsamkeit wäre ja, dass man aus sich heraus in einer nicht bedrohlichen Situationen merkt, ich passe auf mich auf, obwohl es gerade nicht nötig ist, damit ich in Zukunft eine gute Zeit habe. Ich habe dieses Stadium leider nicht geschafft. Ich war dann in einer Situation, wo ich wusste, wenn ich jetzt nicht achtsam mit mir selber umgehe, dann habe ich auch irgendwie die nächsten Monate keine Lesereise, weil ich irgendwie zu Hause vor mich hin vegetiere. Das heißt, ich habe eigentlich so eine Abkürzungsachtsamkeit gemacht, die aber auch nötig war. Es ging nicht anders. Und da halte ich jetzt ganz gut dran fest.
Und du bist auch in Angriff übergegangen. Ich fand das ganz toll, wenn dir jemand Penisfotos schickt, hast du erzählt, dann googelst du die und kontaktierst die Eltern.
Ja, das habe ich eine Zeit, Mütter, ja, die Mütter bei Facebook gesucht, habe ich eine Zeit lang gemacht, mache ich mittlerweile auch nicht mehr, weil ich keine Penisbilder mehr bekomme. Es hat sich irgendwas geändert. Okay. Irgendwas hat sich geändert, ich weiß nicht warum. Es gibt immer noch ganz viele Frauen, die Penisbilder bekommen, ich nicht mehr so oft.
Und du hast dann aber wirklich die Mütter gefunden?
Manchmal, ja. Zwei, dreimal habe ich auch denen dann gesagt, ich habe ein Penisbild von deinem Sohn bekommen. Und eine wollte es haben, aber ich habe mich nicht getraut, es ihr zu schicken.
Okay, cool. Finde ich aber eine sehr gute Technik. Genau, weil du hattest nämlich gerade auch erwähnt, es gibt auch schlimme Videos, die dir geschickt werden, Briefe. Durch diese Gaming-Szene, hatte ich auch gelesen, wurdest du auch ziemlich angegangen.
Ja, die Gaming-Szene, also ich kritisiere Subszenen in der Gamer-Szene, möchte aber genauso vehement die Gaming-Szene an sich in Schutz nehmen, weil das sind einfach erstmal Menschen in Deutschland, die gerne spielen.
Genau.
An denen ist erstmal nichts gefährlich. Es gibt einfach innerhalb der Gaming-Szene leider blöde Arschlöcher, die die Gaming-Szene missbrauchen, um an Leute ranzukommen, die bis zu diesem Grad erstmal apolitisch sind. Ja. Und da macht sich dann schnell eine große Frauenfeindlichkeit, ein großer Rassismus breit. Aber es ist nicht die Gaming-Szene. Nee. Es ist ein bisschen so, als würde man einen sehr coolen Nachtclub haben. Und in diesem Nachtclub sind drei Arschlöcher von irgendeiner Gang, die da Jungs rekrutieren, die bis dahin nichts damit am Hut hatten. Aber ja, es gibt innerhalb dieser Szene auf jeden Fall ein großes Problem mit Frauen und lauten Frauen und Feminismus.
Okay, das war mir nämlich völlig neu irgendwie.
Ja, mir auch. So, ich habe das auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt eine Zeit lang. Und dann war ich auf einmal, habe ich gemerkt, ah ja, okay, ihr seid alle offensichtlich, mögt mich nicht. Na gut.
Okay. Und wie bleibst du denn trotzdem dann so mutig, weiter deine Meinung zu sagen? Und auch so, ja, manche sagen, du hast die Lizenz zum Nerven, das hat der Stern geschrieben.
Habe ich? Haben sie geschrieben?
Haben sie damals geschrieben. Du hättest Sophie Passmann die Lizenz zum Nerven, andere nennen dich frech. Ich würde sagen, du sagst einfach wunderbar selbstbewusst deine Meinung. Wie lässt du dich nicht entmutigen dann? Weißt du, wenn so Bedrohungen kommen, wenn Kritik kommt?
Das fällt mir, also ich kriege das auch logisch immer gar nicht zusammen. Also ich habe Empathie für Leute, die das empfinden. Ich würde niemals sagen, lass dich nicht entmutigen, weil ich lass mich auch nicht entmutigen. Yeah. In meinem Kopf geht das nur gar nicht zusammen, weil ich hatte mit Sicherheit immer schon ein gesundes Maß an Furchtlosigkeit. Aber für mich gehört auch gar nicht zusammen, man kriegt Kritik und deswegen ist man jetzt mehr oder weniger furchtlos, weil ich bin ja schon furchtlos und deswegen in dem Stadium der Furchtlosigkeit ist man relativ resistent gegen Leute, die sagen, ich sehe das aber anders. Deswegen, ich respektiere Leute, die das nicht machen. Also es gibt ja auch einfach viele Feministinnen und auch vor allem nicht weiße Feministinnen, die dann neben sexistischen Sachen auch einfach noch wahnsinnig rassistische Sachen gesagt bekommen und die einfach sagen, ich ziehe mich da raus und ich habe da großen Respekt vor oder ich respektiere die Entscheidung sehr. Es ist nur bei mir so nicht. Ich fühle mich nicht angefochten durch Hass.
Ja.
Es gibt Hassformen, da kriege ich dann kurz mal auch echt Angst. Mhm. Aber
ja, da hattest du mal geschrieben, ich möchte nicht wegen eines lustigen Tweets sterben.
Das stimmt. Zwischendurch denke ich auch mal easy, Sophie, übertreib's nicht.
Ja.
Aber das geht für mich nicht zusammen. Für mich sind das zwei getrennte Sachverhalte, Hass und sich äußern.
Ja. Was ich noch sehr, sehr spannend fand, war in deiner Jugend, die kam mir sehr bekannt vor, dass du bist ja auch in einer Kleinstadt aufgewachsen, hast dich auch sehr stark so als Außenseiterin gefühlt, warst nicht so massenkompatibel, glaube ich, ne, für dich gefühlt.
Ja.
Das kommt mir auch alles sehr bekannt vor und hast dir dann so deine eigene Welt eigentlich gebaut.
Ja, ich habe mit Sicherheit mich, wie glaube ich jedes tendenziell ein bisschen unglückliche Außenseiterkind, in Bücher vergraben. Mhm. Bin dann viel bei Poetry Slams aufgetreten, hatte da so eine Freundesblase, die natürlich auch nicht in meine Heimatstadt kam, sondern ich bin zu denen gefahren. Das war irgendwie, ich habe das ziemlich Beste draus gemacht und was ich da bis heute, glaube ich, rausnehme, ist das Wissen, dass unglückliche Teenager gute Erwachsene werden. Mhm. Und auf Lesungen sind auch ganz oft so Mädels 15, 16, denen man so die Teenage-Angst aus jeder Pore triefen sieht.
Ja.
Und ich habe so eine Liebe und so ein Verständnis für die. Und ich denke, halte durch, weil gerade ist irgendwie alles scheiße, aber du wirst so höllencool sein mit Anfang 20. Ja. Und du wirst so froh sein, dass du deine Jugend irgendwie nachdenkend über Gefühle und die Welt verbracht hast, weil es einem sehr, sehr viel bringt. Ich hadere überhaupt nicht mit meiner Jugend. Das war, glaube ich, alles genauso richtig, wie es war.
Ja, aber die 20er sind auch nicht so einfach, oder? Also ich bin jetzt schon 40 und ich erinnere mich schon, dass die 20er auch noch ganz schön viel Arbeit waren, von den Gefühlen her.
Total. Ich finde, dass die 20er sind sogar auf einer Ebene viel anstrengender als die 10er, weil man mit Mitte 20 ja das erste Mal im Leben in einer Phase ist, wo man auf einmal sein Leben sortieren muss. Mhm. Weil jetzt habe ich quasi alle Führerscheine, ich habe mein Abitur, ich habe irgendwie eine Wohnung, ich habe die erste Beziehung in Sand gesetzt, ich habe all diese Sachen gemacht, die man so machen soll. Die Gesellschaft hat so eine Checkliste und die habe ich alle irgendwie abgehakt. Und das ist der erste Moment, wo man sagt, okay, du hast jetzt alles erfüllt, jetzt mach doch einfach mal, was du machen möchtest. Und das ist, glaube ich, die Phase, wo man ganz, ganz dringend Lebenskrise haben sollte, weil man dann anfängt, sein Leben zu sortieren. Und dann überlegt man sehr angestrengt, wenn man diese Lebenskrise hat, was will ich denn überhaupt wirklich und was davon mache ich hier gerade freiwillig und was davon mache ich einfach nur, weil es so passiert ist.
Ja, ich habe das Gefühl, das kommt vielleicht auch alle 20 Jahre, das hat man mit 40 dann nochmal.
Ach so.
Ja, es ist so ein Aufräumen, so ein Renovieren des Lebens, habe ich das Gefühl. Ja. Machst du aber ja ganz gut. Können Frauen eigentlich auch alte weiße Männer sein, habe ich mich gefragt beim Lesen deines Buches. Hast du welche getroffen?
Ich werde oft nach alten weißen Frauen gefragt.
Ach echt? Okay.
Also nach diese Theresa May und Annegret Kramp-Karrenbauer und sowas.
Ach so, okay.
Eigentlich nicht. Also eigentlich meint der Begriff alter weißer Mann, also was er im Kern ja eigentlich sagen möchte, es gibt da eine Personengruppe in der Gesellschaft, die erfährt keine einzige Diskriminierung wegen ihres Daseins. Die sind, eigentlich meint der alte weiße Mann viel mehr als den alten weißen Mann. Es meint ein Mann, weiße Hautfarbe, der also weder Probleme mit Sexismus noch Rassismus hat, der aber auch wirtschaftlich gut gestellt ist, der heterosexuell ist, der einen gesunden Körper hat. Also all diese Dinge gehören, spielen da eigentlich rein. Und es überträgt sich auf einen Habitus. Also der alte weiße Mann ist dann eben so, wie er ist, weil er durch die Welt läuft und sagt, alles, was ich hier habe, wurde mir nicht geschenkt. Ich habe es mir selber erarbeitet, die Welt gehört mir. Und diesen Habitus haben auch manche Frauen, gerade konservative Frauen. Aber egal, wie sehr sie diesen Habitus an den Tag legen, sie werden eben niemals in einer Gesellschaft das Privileg empfinden, erfahren, ein Mann zu sein. Und damit will ich nicht sagen, dass man, dass quasi jede Frau durch die Welt geht und sagt, ich möchte gerne eigentlich ein Mann sein, das wäre so viel toller, sondern es gibt eben diese, allein, dass wir uns die Gedanken machen, wie soll eine Frau denn auffallen, wie darf sie auffallen, wie darf sie nicht auffallen, das sind Gedanken, die macht ein Mann sich gar nicht. Das ist mal ein sehr banales Beispiel dafür, dass Männer einfach für einige Alltagsentscheidungen deutlich weniger Energie aufbringen müssen als Frauen.
Und was meinst du denn, was man auch im Alltag für den Feminismus tun kann? Also ich sehe das einfach, ich bin auf jeden Fall Feministin, lebe in einer gleichberechtigten Beziehung, wir teilen uns alles zu 50%, bla bla bla. Aber ich sehe, wie das alleine schon Paare bei uns im Freundeskreis provoziert. Kennst du das? Also ich sehe schon, wie Männer manchmal so denken, oh Mann, oh, ist das jetzt gut, dass meine Frau mit der befreundet ist? Weißt du, wie das ein bisschen so abfärbt? Und sehe einfach, dass viele das noch gar nicht so leben.
Ja.
Also, siehst du das auch manchmal noch oder bist du auch in so einer Feminismusblase, wo man das Gefühl hat, nee, wieso ist doch alles schon gleichberechtigt?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube selbst in, also nein, ich habe ganz tolle Freundinnen und wir sind auch alles irgendwie Feministinnen, aber auch ich bin ja immer noch, also ich bin auch nicht die Frau, die durch die Welt läuft und sagt, ich habe es übrigens verstanden und ich verhalte mich jeden Tag noch so, weil ich, wie ich mich verhalte, weil ich bis zu einem gewissen Grad irgendjemandem gefallen möchte, der ein Mann ist. Ich meine gar nicht auf einer romantischen Ebene, sondern ich mache dann mal den Mund nicht auf, wenn ich ihn eigentlich aufmachen wollen würde. Ich mache Sachen, um Männern zu gefallen. Ich ziehe mich besonders an, um Männern zu gefallen. Ich denke viel mehr über mein Aussehen nach, als Männer das tun. Also ich bin weit davon entfernt, ein Leben zu führen, das frei ist von der Überlegung, wie ich auf Männer wirke. Auf jeder Ebene, beruflich, privat. Und genauso sind, glaube ich, meine Freundinnen. Wir wollen alle das Richtige und wissen aber, dass es wahnsinnig schwierig ist, das Richtige zu machen und zu schaffen. Deswegen, ich bin da mit Sicherheit in einer Blase, so wie wir alle in einer Blase sind, aber wir sind jetzt nicht alle die krassen Vorzeigefeministinnen und sagen, wir machen das alles ganz genau richtig. Und ich glaube, was also beruflich habe ich ja schon angesprochen, dass ich mich da immer sehr schwer tue, weil ich in so einer komischen Parallelwelt lebe beruflich, da irgendwelche Ratschläge rauszuhauen. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwelche Frauen empowere, ermächtige, sich ein bisschen weiter den Mund aufzumachen, aber ich möchte da niemandem erzählen, so muss es sein. Im Privaten, glaube ich, gibt es so zwei wirklich große Aufgaben für uns Frauen meiner Generation. Das eine ist wirklich, sich äußerlich davon frei zu machen, was Männer von einem halten. Und ich rede da überhaupt nicht von irgendwie, du darfst nichts mehr tun, was deine Attraktivität nutzt. Also jeder soll sich die Haare färben, schneiden, abrasieren, nicht abrasieren, tragen, nicht tragen, was er und sie möchte. Weil Feminismus soll ja genau das bedeuten, dass man tragen kann, was man möchte. Also ob du jetzt 12 cm High Heels oder 20 cm High Heels oder eben Turnschuhe anziehst, ist völlig egal.
Das macht nicht so aus deinen Gründen.
Genau. Und mach das nicht, weil du deine Fuckability gegenüber Männern als eine wertvolle Währung siehst, weil Was mich dann zu der zweiten Sache im Privatleben führt, was vielleicht ein bisschen niederschmetternd ist, aber ich glaube, meine Generation Frauen wird es auch nicht mehr erleben, dass die Männer sie auf Augenhöhe betrachten. Ich glaube, es wird noch nicht passieren. Es wird vielleicht die kommende Generation sein, aber wenn ich mir anschaue, wie die Männer in meinem Alter unterwegs sind, das sind viele, die sich gerne das Label Feminist geben, aber das sind dann viele, die das doch irgendwie insgeheim viele Entscheidungen von Frauen nicht nachvollziehen können. Eine gewisse Ästhetik belohnen, die nichts mit Feminismus zu tun hat, weil sie eben nur passiert, um Männern zu gefallen. Also einfach wirklich nicht mehr versuchen, Männern zu gefallen, weil den Männern, denen man nur gefällt, wenn man sich Mühe gibt, was anderes zu sein, den will man am Ende des Tages auch nicht gefallen.
Ja.
Und denen, die einen wirklich gut finden, die mögen einen auch, wenn man ein bisschen, was auch immer, ein bisschen herber oder ein bisschen niedlicher oder ein bisschen.
Die finden das einfach toll.
Die finden einen dann einfach als Menschen gut. So wie wir Frauen ja meistens Männer auch als Menschen gut finden. Wir sagen ja nicht, ach, wenn der ein bisschen leiser wäre, dann würde ich den ganz toll finden. Wir verknallen uns in jemanden oder wir mögen jemanden und dann mögen wir diese Person, diesen Mann. Und das müssen wir, glaube ich, uns auch bis zu einem gewissen Grad erkämpfen, weil das etwas ist. Das werden Männer uns mit Sicherheit niemals erkämpfen. Das wird auch mit keiner Quote sein. Wenn wir wollen, dass Männer uns als gleichberechtigte Menschen, egal ob in einer Partnerschaft oder Freundschaft, wahrnehmen, dann müssen wir uns auch freimachen von viel Koketterie und von viel, was mache ich, wie wirke ich, einfach, das klingt jetzt wirklich banal und scheiße, so sein, wie man ist und den eigenen Wert höchstens daran festmachen, wie man sich selber erträgt, aber nicht daran, wie ein Mann gerade entscheidet, ob der Zeit mit einem verbringen möchte.
Ja.
Und das andere ist mit Sicherheit die Partnerschaften. Du hast es ja gerade schon von dir erzählt. Ich glaube, jede feministische Welle oder jede feministische Generation hat ein Opfer, das sie bringt. Und wir sind, ich glaube, meine Generation Frauen, das große Opfer, das wir bringen, sind keine Partnerschaften. Meine Generation Feministinnen geht wenig Partnerschaften ein, weil wir gezeigt bekommen, vermittelt bekommen, es gibt mittlerweile auch Männer, die anders sind, die einen anders behandeln, die teilweise wird das ja auch kulturell, filmisch erzählt, auf einmal hat man Filmfiguren, die einfach coole Typen sind, die auftauchen, die präsent sind, die interessiert sind, die freundlich sind. Und dass man auf einmal merkt, all die Männer, die ich gedatet habe, die geben sich keine Mühe. Und die geben sich nicht keine Mühe, weil sie uninteressiert sind, die geben sich keine Mühe, weil sie gelernt haben, es reicht schon, wenn ich einfach da bin. Und mehr muss ich nicht tun. Und dass der Anspruch steigt extrem, was eine gleichberechtigte Partnerschaft bedeutet und bedeuten sollte, was Männer mitbringen sollen in so einer Partnerschaft. Und ich glaube, ich beobachte das tatsächlich bei ganz tollen Frauen in meinem Freundeskreis, dass sie sagen, nein, ich bin gut mit mir alleine. Und wenn er es nicht mal schafft, an XYZ zu denken, obwohl ich gesagt habe, das ist mir wichtig, dann bin auch nicht seine Therapeutin und ich bin nicht seine Mutter. Beide Rollen haben Frauen gerne in Partnerschaften oft erfüllt, in Generationen vor meiner, leider immer noch heute ab und zu. Und ich glaube, davon kommen wir weg. Und das wird meines Erachtens dazu führen, dass es weniger ausgefüllte, heterosexuelle, glückliche Beziehungen gibt zwischen Mann und Frau.
Wobei ich das, glaube ich, mit 25 auch gedacht habe, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde dir und anderen da echt gerne Hoffnung machen, weil ich auch nur Vollpfosten gedatet habe bis Ende 20, weil ich eben nicht klar darüber war, was will ich. Und auch als ich klar war, das gar nicht so schnell gefunden habe. Aber als man es dann gesehen hat, konnte man sofort zuschlagen. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, es ist ein natürlicher Prozess, rauszufinden, was will ich denn haben? Und es gibt diese Männer. Es gibt nicht Massen von ihnen, aber es gibt sie.
Ja, aber die Frage ist ja nicht, was will ich? Weil das ist, glaube ich, eine Frage, die muss sich jede Frau immer stellen.
Sondern
was,
bekomme ich es, ne?
Nee, noch nicht mal das. Sondern die Frage ist, selbst wenn der Mann eigentlich das ist, was ich möchte, reicht mir das?
Ach so, meinst du.
Weil es ist ja nicht die Frage von, ich will einen humorvollen Mann, der irgendwie da ist, also dass man für sich selber Kategorien klar macht, das sind No-Gos, das sind Must-Haves, sondern dass man, selbst wenn man einen Mann trifft und feststellt, ich muss aber gleichzeitig ihm erklären, wie ein erwachsener Mensch durch den Alltag geht, weil er einfach das von sich selber nicht schafft und ich bin auch nicht bereit, für ihn immer daran zu denken, dass er eine Mutter Geburtstag hat. Ich bin nicht bereit, diese Wohnung, dieses Drecksloch, das er Wohnung nennt, irgendwie auf Vordermann zu bringen, damit ich mich hier wohlfühle, weil so dringend brauche ich keinen Mann, dass ich diese Rollen erfülle. Das ist, glaube ich, das, was ich meine.
Und wie sieht dann die Zukunft aus?
Ich glaube, die Zukunft sieht aus, dass Männer in den nächsten Jahrzehnten, you have to step up your fucking game.
Ja.
Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele tolle Männer. Und ich glaube aber, dass es einfach viele gibt, die vor 10, 20 Jahren noch mit dieser Attitüde durch die Welt gekommen sind, die jetzt langsam merken, Frauen werden wählerischer, weil sie merken, am Ende könnte die Wahl auch einfach sein, alleine zu bleiben. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil die Welt einem nicht mehr 24 Stunden am Tag vermittelt, du bist nur wertvoll und vollständig als Frau, wenn du einen Mann an deiner Seite hast. Und das geht gerade, glaube ich, zu Ungunsten der Männer aus. Natürlich ist es auch scheiße für eine Frau, keinen Mann zu haben, wenn man einen haben möchte, weil man sagt, hier sind irgendwie nur Menschen, die wirklich von mir erwarten, dass ich pflegende und sorgende Rollen in ihrem Privatleben übernehme. Aber das wird immer ein kleinerer Preis, den man bezahlen muss. Zumindest beobachte ich das so und auch bei Freundinnen, die wirklich auch 10 Jahre älter sind als ich, die nicht mehr in dieser krassen Sturm- und Drangphase, wer bin ich denn, wie ich jetzt mit 25 sind, dass die auch sagen, nee, dann halt gar nicht.
Ja, oder ich habe sogar eine Freundin, die gesagt hat, ich werde lesbisch, mir sind die Männer, da fehlt mir der Tiefgang.
Ja, ich finde natürlich, ich bin dann immer so, also das klingt immer so, als wäre lesbisch sein, so ein schicker Lifestyle, das möchte ich dann quasi immer
das
so ein bisschen
ja
von mir weisen.
Mögen. Also,
also natürlich ist es nicht so, dass man einfach jetzt, was ich daran immer nicht, ich verstehe es voll, ich finde es auch lustig, ich will dann immer nur sofort so eine Lanze brechen für die lesbische, queere Community, weil das natürlich immer so klingt.
Wie eine Notlösung.
Würde lesbisch ja noch einfach so eine Sache sein, dann macht man die halt.
Nein, das ist ja genauso kompliziert. So, die gleiche Freundin erzählt auch Höllengeschichten, wie anstrengend das ist und wie kompliziert das auch alles sein kann. Aber ich fand es lustig, dass sie es über den Tiefgang definiert hat.
Aber es gibt eine ganz tolle lesbische Stand-Up-Comedian, ich habe leider ihren Namen vergessen, sie hat ein Netflix-Special, vielleicht finde ich es noch raus und kann es nachreichen, die darüber spricht, dass sie es liebt, Frauen zu daten, die bi sind, aber bisher nur heterosexuelle Beziehungen hatten, weil sie sagt, Frauen, die Männer gedatet haben, deren Latte ist so, hängt so tief, was Ansprüche angeht, dass sie eigentlich einfach nur da sein muss und ihr fragen muss, wie war dein Tag? Und sie quasi sofort so, oh mein Gott, das ist das Netteste, was eh jemand gemacht hat. Weil sie meinte, es gibt eigentlich nichts Einfacheres als Frauen aus heterosexuellen Beziehungen, die bisexuell sind, zu daten.
Ja.
Weil sie sagt, das ist so toll, weil die sind einfach nichts gewohnt.
Ja.
Die keine Aufmerksamkeit, kein liebevolles Nachfragen.
Oh Gott, wie schrecklich und lustig zugleich.
Voll.
Meine lesbische Freundin hat daraufhin gesagt, aber ich habe keinen Bock, dir alles im Bett beizubringen. Weil über die Frauen haben wir auch gesprochen, da scheint es einen richtigen Markt auf Tinder zu geben. Sie hat sogar überlegt, ihr Tinder-Profil zu ändern und zu sagen, ey, aber ich suche jetzt hier nicht, ne?
Mhm.
So. Du suchst aber weiter trotzdem nach einem Mann und hast Hoffnung, dass du da noch den richtigen Partner findest?
Möchtest du auch noch meine Blutgruppe wissen?
Entschuldigung, nein, ich meine nur einfach, also du hast ja die Hoffnung nicht aufgegeben. Also du stellst dir schon so ein klassisches Modell vor.
Diese kleine leidenschaftliche Rede hat wirklich gar nichts mit mir privat. Es ist eher so eine Beobachtung, was ich wahrnehme um mich rum und auch so popkulturell wahrnehme. Mhm. Es ist ja auch ein popkulturelles Meme im Internet geworden.
Okay.
Der Mann, der irgendwie gar nicht checkt, was er machen soll und wo er hin soll.
Ja.
Und die Frau, die irgendwann sagt so, don't raise him, you're not his mother. So, das meinte ich damit. Ich glaube, diese Beobachtung dann immer aufs eigene Leben zu übertragen, ist ja dann nochmal ein bisschen schwerer.
Ja, es klang nur so ein bisschen hoffnungslos und das fände ich einfach schade für die Generation.
Ja, aber das ist ja, ich meine, es ist ja ein strukturelles Problem und die strukturellen Probleme, die machen einen meistens privat ja immer ein bisschen weniger hoffnungslos.
Mhm.
Und so hoffnungslos ist es auch gar nicht, weil ich glaube, die Einsicht, dass man, weil das Positive daran ist ja, dass man als Frauengeneration vermittelt bekommt, du bist auch ohne Mann ein vollständiger Mensch.
Ja,
das ist ja schon mal irgendwie ein ganz gutes Learning.
Mhm. Okay. Ich wollte nur schön abschließen. Mit einem hoffnungsvollen Satz.
Hoffnungsvoller
Satz. Erzähl noch mal schnell, welche Serien du gerade guckst. Ich liebe deinen Podcast, die Schaulustigen.
Dankeschön.
Darüber machen wir es vielleicht. Mom hatte ich ja nicht ganz so überzeugt.
Nicht so ganz. Was ich gerade schaue, wieder ist 30 Rock. Das ist eine Serie von 2007 mit Tina Fey. Tina Fey war die erste weibliche Chefautorin von Saturday Night Live.
Ja.
Ist irgendwie zusammen mit Amy Poehler, die beides ganz fantastische Comedians.
Besten, waren es Golden Globe Reden?
Ja.
Golden Globe oder Oscar?
Golden Globe, glaube ich.
Besten Reden, kann man bei YouTube angucken.
Die sind ganz, ganz toll zusammen und Tina Fey hat eine Serie 30 Rock, die handelt von einer fiktiven Comedy-Serie, wo sie die Chefautorin ist und es ist einfach wahnsinnig witzig und mit mehreren Gastauftritten von meinem hochverehrten, geliebten Conan O'Brien.
Ja.
Und jedes Mal, wenn Conan O'Brien auftritt, bin ich selig.
Und Modern Love, Amazon Prime, hast du da schon reingeguckt?
Habe ich noch nicht reingeschaut, weil ich irgendwie ehrlich gesagt erst die Kolumne und dann den Podcast zu mir nehmen möchte. Und dann möchte ich die Serie gucken.
Oh, großes Kino.
Super?
Großes Kino.
Ist da nicht Tina Fey auch dabei?
Ja, Tina Fey. Anne Hathaway spielt eine Frau mit einer bipolaren Störung. es ist einfach, diese kleinen Episoden sind immer nur so 30 Minuten und jede Episode könnte aber ein ganzer Hollywood-Film sein und ist trotzdem so überhaupt gar nicht klischeebeladen, sondern so wunderbare Liebesgeschichten, wie man sie lange nicht mehr gesehen hat, so schlau und vielfältig. Und
ach, wie toll, da muss ich das auch mal jetzt gucken.
Ja.
Sehr gut.
Dann gucken wir das so. Wir gucken jetzt eine Folge
Modern Love.
Ja, genau. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
So, jetzt bin ich gespannt, wie ihr unser Gespräch fandet. Hinterlasst doch hier oder bei Instagram Stories gern einen Kommentar. Mich hat Sophie auf jeden Fall dazu inspiriert, wieder noch etwas direkter zu werden. In der Kommunikation, was ich gut finde, was nicht so und auch einfach mal meine Meinung zu Dingen zu sagen. Das ist schon mal eine Menge. Ich bin gespannt, wie es euch ergangen ist und freue mich schon auf die Folge im nächsten Monat. Dafür treffe ich diesen Monat eine ebenfalls sehr beeindruckende Frau. Mehr dazu ganz bald. Und falls ihr Wünsche habt, wen ich für euch treffen soll, schreibt mir. Ich freue mich über eure Ideen. Bis bald. Macht's euch hübsch.